ARD.
In dem Falle war natürlich ich immer der, der was wollte und quasi wie so ein Journalist auch auftrat. Aber merkwürdigerweise, das war anfangs besonders so. Ich habe ja, wenn ich was gefragt wurde, so diese mehr oder weniger in Varianten gestellte Frage, wie gefällt es Ihnen denn hier oder wie finden Sie denn das? Dann habe ich, als hätte ich die Frage falsch verstanden, sehr oft angefangen, erstmal vom Osten zu reden, um über die Differenz dann übers Ruhrgebiet oder den Ort dann zu sprechen. Ich habe von mir aus meinem Gegenüber meine Erfahrungen nicht erspart.
Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Mit Anne-Dore Krohn und Nadine Kreuzhaller.
Bei Orte und Worte gibt es heute Currywurst. Nadine schreckt einfach vor nichts zurück und hat sich mit dem Schriftsteller Ingo Schulze auf eine Portion Currywurst in Berlin-Kreuzberg getroffen. Hallo Nadine.
Hallo Anne-Dore, magst du etwa keine Currywurst?
Nee, ich bin definitiv nicht Team Currywurst, muss ich ehrlich sagen. Warum Currywurst? Warum Ingo Schulze mit Currywurst? Was hat dazu geführt?
Naja, also ich glaube nicht, dass es sein Lieblingsessen ist, aber eine heimliche Leidenschaft habe ich da schon bei ihm entdecken können, als wir uns bei Curry 36 in Kreuzberg getroffen haben und eine Currywurst gegessen haben. Wir verabreden uns ja hier in Orte und Worte immer da, wo das Buch spielt, über das wir gerade sprechen, oder an einem Ort, der mit einem Thema des Buches zu tun hat, oder eben an einem Ort, der unseren Gast inspiriert hat zum Beispiel. Und da lag die Currywurst diesmal nah, denn Ingo Schulze war ein halbes Jahr lang zu Gast im Ruhrgebiet und da ist die Currywurst auf jeden Fall auch sowas wie ein Nationalgericht. Zu Gast im Westen heißt sein aktuelles Buch. Er hat von Oktober 2022 bis März 2023 mit einem Schriftstellerstipendium in Mülheim an der Ruhr gelebt, auf Einladung der Brost-Stiftung, also als Metropolenschreiber Ruhr. Und ich komme ja aus der Ecke, die Currywurst ist natürlich auch Ruhrpott. Du wirst mir jetzt vielleicht gleich widersprechen als waschechte Berlinerin, ne? Aber meine Sicht darauf ist klar, die Currywurst kommt aus dem Pott.
Ich widerspreche dir vor allem als waschechte Uwe-Timm-Leserin, weil spätestens seit die Entdeckung der Currywurst von Uwe Timm weiß man ja, dass die Currywurst eigentlich in Hamburg erfunden wurde.
Was?
Ich glaube der Literatur. Aber vielleicht muss ich jetzt Ingo Schulze lesen. Aber lass uns mal über das Buch sprechen, zu Gast im Westen. Das finde ich insofern interessant, weil Ingo Schulze in seinen Romanen und Geschichten ja vor allem über ostdeutsche Erfahrungen geschrieben hat, über die Wiedervereinigung, das Leben vor und nach der Wende, in Simple Stories zum Beispiel oder in Neue Leben. Zuletzt hat er 2020 die rechtschaffenden Mörder geschrieben. Auch da ging es um ostdeutsches Leben. Er ist 1962 geboren in Dresden, lebt schon lange in Berlin. Was schreibt er denn über den tiefen Westen?
Ja, seine Herangehensweise an sein Schreibprojekt, das beschreibt er im Vorwort so: Wenn mich jemand einlud, bin ich hingegangen. Und ja, deshalb sind vor allem Begegnungen mit Menschen dabei herausgekommen und mit Orten. Der Schriftsteller hat Konzerthäuser besucht, war auf einem Kriegsgräberfriedhof, an einer Vorzeige und an einer Brennpunktschule, im Theater am größten Binnenhafen Europas in Duisburg und in Fußballstadien. Das durfte nicht fehlen, denn Ingo Schulze ist ein Fußballfan, ein großer Borussia Dortmund-Fan. Und diese Leidenschaft teilt er zum Beispiel mit Michael Baumeier. Die Begegnung mit dem Rentner aus Mülheim, der 1989, ein paar Monate vor dem Mauerfall, aus Leipzig in den Westen geflüchtet ist, die spielt auch eine Rolle im Buch. Und da ist schon die Ost-West-Verbindung, über die Ingo Schulze hier auch schreibt. Und das Ganze liegt dann irgendwo zwischen Bericht, Porträt, Selbstreflexion, zwischen Anekdoten und Reportagen, Beobachtungen und Gedankenprotokoll. Ja, und für mich als eine, die im Ruhrgebiet aufgewachsen ist, aber mittlerweile eben auch schon länger hier in Berlin lebt als dort, ist das Buch ja ein Blick hinter die Kulissen in weniger ausgeleuchtete Ecken. Und reizvoll ist natürlich auch dieser Blick von außen, ne? Ingo Schulze kann sich zurücknehmen und wird hier und da, wie er reflektiert, eben dann auch wieder auf seine ostdeutsche Identität zurückgeworfen. Und darüber haben wir natürlich gesprochen.
Bei einer Currywurst, ja, in Berlin-Kreuzberg. Wobei ich muss sagen, auch wenn ich Currywurst nicht mag, mit Ingo Schulze würde ich trotzdem eine essen gehen. Und mit dir natürlich sowieso.
Wir haben natürlich auch uns über aktuelle Politik unterhalten. Ingo Schulze ist ja auch ein Schriftsteller, der sich immer wieder in Debatten einmischt, sei es zum Ukraine-Krieg, zum Rechtsruck im Land oder eben zu Ost und West. Und da sind wir dann auch schnell gelandet. Man kann ja wie bei einem Bier, bei einer Currywurst eben auch schnell von Höckskin auf Stöckskin kommen. Ja, und die passenden Buchtipps, die haben wir natürlich auch für euch in der zweiten Hälfte dieser Folge.
Also auf eine Currywurst mit Nadine und Ingo Schulze beim legendären Curry 36 in Berlin-Kreuzberg.
Curry 36, mitten in Kreuzberg. Wollen wir uns eine Currywurst bestellen?
Oder oh ja, was? Reicht eine? Nee.
Jeder eine vielleicht?
Hallo.
Hallo.
Zwei Currywürste mit Darm.
Genau.
Und Pommes und Mayo.
Kann das aber ein Teller sein, ja?
Ja.
So, kommt noch was dazu, oder wenn das alles?
Zu trinken?
Ich hätte gern ein stilles Wasser noch. Dazu.
Ich würde gerne ein Bier nehmen, aber den Umständen entsprechend nehme ich ein alkoholfreies.
Alkoholfreies, ja?
Ja, ein Pilz. Ich nehme die.
Okay, dann nehme ich mal die Getränke hier. Guten Appetit.
Guten Appetit. Ich muss ja sagen, ich war ja überrascht, wie gut die Currywürste im Ruhrgebiet sind. Muss ich sagen, ja. Jetzt kann ich nicht reden, jetzt muss ich erstmal hier rein.
Genau, jetzt essen wir erstmal.
Gut.
Wie schmeckt sie Ihnen denn?
Oh, gut, gut. Bin sonst nicht so ein Kenner von Currywürsten, aber hier schmeckt es mir genauso gut wie im Ruhrgebiet.
Ja?
Ich weiß nicht, wenn ich hier bin an dieser Ecke Mehringdamm, wo wir hier so stehen und essen und mal den Blick heben, ist doch dieses Architektursammelsurium, also auch dieser Neubauten aus den offenbar 50er Jahren und 60er, 70er Jahre. Dieses Konglomerat von durch die Bomben gerissenen Lücken, die man dann irgendwie zu verschiedenen Zeiten gefüllt hat, das hat schon auch was mit dem Ruhrgebiet zu tun. Ist doch von der Anmutung her ähnlich und natürlich auch von dem Mix, der hier so auf der Straße läuft. Also man kann sich, glaube ich, hier einfach hinstellen und gucken und es wird nicht langweilig.
Sie haben ein halbes Jahr im Ruhrgebiet verbracht und da ist natürlich schon so die Frage, mit welchen Bildern im Kopf, mit welchen Klischees im Kopf sind Sie denn ins Ruhrgebiet gefahren?
Also das klingt vielleicht etwas unwahrscheinlich, aber eigentlich nicht unbedingt mit so Klischeebildern, weil ich ja schon relativ oft dort gewesen bin aufgrund der Lesung. Ich hatte schon mit meinem ersten Buch, 1995, weiß ich noch, war eine Lesung in Bochum und dann in Gladbeck. Und also ich bin eigentlich ständig, wenn es ein neues Buch kam, war ich natürlich eben auch immer wieder im Ruhrgebiet. Und merkt, das kriegt ja man ja dann relativ auch schnell mit, so die verschiedenen Mentalitäten. Also im Ruhrgebiet war es doch so, die Reaktionen kamen schneller als beispielsweise jetzt in Hamburg. So. Also man kommt schneller ins Gespräch. Deshalb habe ich mich auch so ein bisschen drauf verlassen, als ich dahin fuhr. Ich hatte ja keinen Plan, dass sich das schon ergeben wird. Und das ist dann in gewisser Weise schon auch aufgegangen, weil ob das jetzt ein Interview im Radio war oder ob es eine Lesung war oder ich weiß nicht, man war bei jemandem zu Besuch, wo jemand anderes noch dazu kam. Also es war wie so ein bisschen so das Schneeballprinzip. Ich bin von einem zur anderen weitergereicht worden und bin eigentlich überall dorthin gegangen, wohin man mich eingeladen hat.
Zu Gast im Westen, Aufzeichnungen aus dem Ruhrgebiet. Mit welchen Erwartungen sind Sie persönlich aufgebrochen ins Ruhrgebiet?
Meine Fehlleistung war, dass ich dachte, ich schreibe irgendwie an meinem Roman und gucke mir dann immer so nachmittags ein bisschen das Ruhrgebiet an und wenn mir was einfällt, dann schreibe ich darüber. Und das war sozusagen meine Erwartung, die war gar nicht so inhaltlicher Natur. Und das ist gründlich schiefgegangen und das ist auch richtig so, dass man dafür bestraft wird, wenn man glaubt, dass man etwas nebenbei machen kann. Und mit dem Roman bin ich keine Zeile weitergekommen und dachte dann wenigstens, kommst du mit einem fertigen Buch zurück. Davon war ich auch weit, weit entfernt, weil ich dann eigentlich immer nur noch rumgefahren, rumgerannt bin und kaum hatte ich dann abends oder morgens angefangen darüber zu schreiben, kam schon das nächste wie so eine Welle. Also insofern bin ich mit so einem ganzen Strauß angefangener Dinge zurückgekommen. Ich habe doch bis in den Januar dieses Jahres gesessen. Also es war nicht nur ein halbes Jahr, sondern gut ein Jahr und 3-4 Monate.
Bevor wir jetzt noch tiefer eintauchen in das Buch, ich würde vorschlagen, vielleicht suchen wir uns mal so ein nettes Plätzchen, eine ruhigere Ecke, wo wir uns auch hinsetzen können, oder?
Ja, das bringt uns jetzt nochmal meine Bierflasche zurück.
Wir haben uns jetzt hier hinter die Mauern eines idyllischen kleinen Friedhofs am Mehringdamm zurückgezogen. Wir treffen uns ja hier Ende Juni. Es ist sehr heiß. Ich glaube, heute sind es bestimmt 30 Grad. Ja, die Currywurst hat geschmeckt. Und jetzt ist aber ein bisschen Schatten auch ganz schön hier auf der Parkbank. Ne?
Ja, vor allem auch ein Friedhof. Müssen wir dann noch mal gucken, wo die Familie Mendelssohn bestattet worden ist. Oder zumindest hier ihre Grabstelle müssen wir dann noch mal gucken. Ich bin das erste Mal hier. Ich weiß nicht, wie oft in meinem Leben ich hier mit dem Auto vorbeigefahren bin. Aber zu Fuß bin ich, glaube ich, hier so gut wie noch nie lang gegangen. Und auf diesem Friedhof fahre ich auch nicht. Und es lässt sich kaum ein größerer Gegensatz denken. Diese 200 Meter, die wir jetzt gegangen sind, vom größten Trubel in wirklich sehr angenehme Stille. Man hört die Hupen, aber das ist es dann auch schon.
Ja. Im Ruhrgebiet, Sie waren ja viel unterwegs, haben sich verabredet mit den verschiedensten Menschen. Das Ruhrgebiet ist ein ehemaliges Kohlerevier. Die Zechen wurden alle geschlossen, Strukturwandel. All das, was im Osten ja auch war oder auch jetzt noch ansteht, Stichwort Lausitz. Inwieweit ist das vergleichbar?
Nee, das müssten natürlich die sagen, die da beschäftigt sind. Also ich meine, ein Stahlwerker in Duisburg hat sehr viel mehr gemein mit einem Stahlwerker in Eisenhüttenstadt als mit mir. Also, aber ich, wenn ich jetzt allein auf die Zahlen schaue, ist natürlich der Rückgang des Steinkohlebergbaus im Ruhrgebiet, das erstreckt sich ja wirklich über Jahrzehnte. Also ich glaube, der Höhepunkt war Ende der 50er Jahre erreicht, als dann auch so bestimmte Subventionen dann gestrichen wurden. Das war über 500.000, die da im Bergbau gearbeitet haben, und 2018 wurde dann dem Bundespräsidenten das letzte Stück Kohle in die Hand gedrückt. Also doch ein ziemlich langer Zeitraum, in dem das zurückgegangen ist, wirklich auch mit vielen Subventionen und Umschulungen und Hilfen. Und das ist im Osten natürlich sehr drastisch gewesen. Da war der Höhepunkt 1989. Ich habe jetzt die Zahlen parat, weil ich eben gerade nochmal geguckt habe, waren 165.000 im Braunkohlebergbau beschäftigt, und innerhalb von einem Jahr waren es nur noch 65.000, also knapp zwei Drittel waren plötzlich weg. Und dann ein paar Jahre später sind es, glaube ich, noch 19.000. Und da wurde nicht allzu viel drüber gesprochen. Jetzt gibt es ja also viele Hilfen für die Lausitz. Und das ist eben natürlich auch verrückt. Dann sieht man trotzdem, dass da im Ruhrgebiet Kokereien stehen, weil man einfach das Koks für die Stahlindustrie noch braucht. Dann denkt man ja, verdammt nochmal, wo kommt jetzt die Kohle her? Und wenn man dann nachliest, bis 22 kamen die zum Großteil aus Russland, aber jetzt eben hauptsächlich aus Australien, aus den USA und aus Kolumbien. Und das wesentlich preiswerteste ist eben Kolumbien. Und dort gehen jetzt die Leute auf die Straße, weil sie sagen, das ist in einem Maße, wird hier jetzt abgebaut und die Flüsse und die Umwelt verunreinigt, wo man eben jetzt das gerade im Ruhrgebiet hinbekommen hat, diese wirklich großartige Leistung mit der Emscher, wo man für 5,4 oder 5,6 Milliarden diese Köttelbäcke haben, oder Köttelbäck-Sachen, die da, also wirklich so eine scheiße Brühe, die ja da wirklich bis in die 90er dort war. Also
ich kann mich noch, in meiner Kindheit war das so, tatsächlich noch so wirklich dreckig, schmutzig, alles Abwasser da rein und eben jetzt renaturiert. Ne?
Ja, und da hat man eben wirklich die Abwässer 30 Meter unter der Erde und riesige Pumpanlagen und Kläranlagen, und das ist schon alles sehr beeindruckend. Und oben fließt da so ein klares Flüsschen, was immer noch nicht Trinkwasser ist, aber wo immerhin, wo man jetzt tatsächlich an den Ufern Wein anbaut und wo es einen Anglerverein gibt. Das ist schon wie so ein Märchen, ja. Aber dann denkt man, naja, das fließt dann irgendwann in den Rhein, und dann fließt der Rhein in die Nordsee und irgendwann in den Atlantik, und irgendwann mischt sich das dann mit dem Wasser aus Kolumbien, wo dann praktisch unser Dreck, der für uns gemacht wurde, sich damit vermischt. Also man merkt dann halt, war für mich so ein Beispiel, wo es so wirklich handgreiflich wurde, wo es eine ganz entschiedene Verbesserung bei uns gibt. Aber als Weltinnenpolitik betrachtet, ist das halt eine Verschiebung. ein Outsourcen.
Also Sie reflektieren ja auch im Buch immer wieder Ihre eigene Rolle und Ihr eigenes Nachdenken. Es ist natürlich so, dass das Besondere ja ist, dass Sie eine aus dem Osten quasi jetzt in den Westen geht. Inwieweit haben Sie sich in dieser Rolle auch öfter mal gefühlt?
Nee, vieles, was für jemanden im tiefen Westen vielleicht selbstverständlich ist, ist es für mich nicht und umgekehrt. Und manchmal spielt das kaum eine Rolle. Aber gerade wenn man so in Schulen geht, wenn man dann so an die eigene Sozialisation denkt oder Sachen, wo ich schon merkte, also die Rolle der Frau war tatsächlich eine andere, also der Mann als Ernährer der Familie, da hat man im Osten nur drüber gelacht. Die Malocher, was ja auch so ein Mythos ist. Naja, es ist auch schon allein die Rolle des Arbeiters, das finde ich schon. Ich fand 1989 war für mich auch eine 89 schon eine Herabsetzung des Arbeiters. Also das waren so Dinge, auf die ich dann schon immer wieder kam oder traf natürlich meinen, der mittlerweile zu einem Freund geworden ist, der nach einem ersten Radiointerview kriegte ich eben Post und der sagte, naja, ich bin auch Jahrgang 62 wie Sie, bin im Sommer 89 aus Leipzig nach Dortmund, ich wohne auch in Mülheim, bin jetzt, arbeitslos ist das falsche Ausdruck, aber eben bei RWE abgebaut worden mit Entschädigungen und so weiter und BVB, haben Sie Lust mit zum Fußball zu kommen, so ungefähr, und dann haben wir natürlich aufgeschrien, das erste Spiel gleich gegen Man City, Dortmund gegen Manchester, das war natürlich irgendwie auch ein Erlebnis und dann allein dessen Geschichte der Flucht, die so aberwitzig ist, ich so immer gar nicht für möglich gehalten habe und ich habe das sehr gerne aufgeschrieben.
Jetzt ist es ja oft so, dass das Interesse der Öffentlichkeit und überhaupt oft eher am Osten da ist. Ne? Es wird viel über den Osten geredet. Sie selber haben ja auch die meisten ihrer Bücher spielen im Osten, drehen sich um die Wendezeit, stellen Fragen nach der Wiedervereinigung, nach dem Leben danach und auch davor. Und der Westen ist selten mal so im Fokus, sage ich mal. Empfinden Sie das auch so? Und warum ist das noch so?
Ja, das ist, glaube ich, auch ein Problem, dass das so ist, weil ich meine, wenn man als Deutscher ins Ausland geht, dann hat man schon in gewisser Weise ein Gefühl dafür, dass man als Deutscher irgendwo hingeht, würde ich jetzt mal unterstellen, in aller Regel. Im innerdeutschen Verhältnis ist das anders. Mir hat mal die Ferda Ataman gesagt, das fand ich sehr schlagend, sagte, also du weißt, dass du einen Zonenhintergrund hast, ich weiß, dass ich einen türkischen Hintergrund habe, aber die im Westen wissen nicht, dass sie einen westlichen Hintergrund haben. Und es ist halt immer, das ist glaube ich ein erstes Semester Soziologie, dass halt die eben die bestimmende Mehrheit ist, das wird eben als die, ich sage dann immer so, der Goldstandard gesetzt. Das ist sozusagen das Maß der Dinge. Und das wird natürlich sehr viel weniger befragt, als was da wieder im Osten los ist. Und dieses Ankommen da in diesem schrecklichen Bezeichnung, dass jemand aus dem Osten irgendwo ankommen muss, ist ja auch schon diese ganze Sichtweise drin. Also je mehr man sich dem Westen angenähert hat, desto besser ist man. Und ich meine, man wird gelobt, man wird dann aber eben als ostdeutscher Schriftsteller gelobt. Wäre überhaupt kein Problem, wenn andere als westdeutsche Schriftsteller gelobt würden. Aber das ist jetzt schon ein bisschen abgedroschen. Aber ich kann immer nur sagen, die Ostdeutschen sind die Ostdeutschen und die Westdeutschen die Deutschen. So. Also das ist jetzt auch überhaupt nicht schlimm, aber das sitzt sehr, sehr tief. Also ich sehe das durchaus auch als einen Vorteil, aus dem Osten zu kommen, diese verschiedenen Erfahrungen zu haben. Man hat ja keine Erfahrung, ohne auch ein anderes Defizit zu haben. Also deshalb kenne ich den Westen viel zu wenig. Aber ich glaube, dass es für den Westen wichtig ist, sich angucken zu lassen und aber sich seiner selbst bewusst zu werden. Also gerade nach 89, das war ja vorher auch noch mal anders in dieser Systemkonkurrenz, aber jetzt ist das quasi wie so der Naturzustand der Menschheit, könnte man sagen, kommt das, glaube ich, vielen im Westen vor. Und das finde ich dann schon bedenklich, mit dieser Selbstsicherheit zu agieren. Und Vieles ist aber, glaube ich, auch einfach noch gar nicht so wirklich auf den Tisch gekommen. Also für mich war es beispielsweise eben, dass man in einem Alfred-Krupp-Saal sitzt, der Essener Philharmonie. Und finden Sie Alfred Krupp, ich glaube, in Greifswald, Wissenschaftskolleg. Und das ist also jetzt nicht auf Essen oder den Westen beschränkt. Aber wie geht man mit sowas um? Und wenn man sich dann eben Alfred Krupp anschaut oder die Geschichte der Firma Krupp und wie das so weiterging, das fand ich eben ganz, ganz interessant. Am Ende, nach irgendwie 50 Seiten, kam ich dann schon zu dem Schluss, ich finde das nach wie vor fragwürdig, diesen Namen. Ich würde es aber nicht ändern, weil eigentlich bezeichnet genau das unsere, ich würde jetzt mal sagen, heutige Deutschland, wo wir Lebenden von den Guten und diesen Grausamkeiten profitieren und weiter profitieren werden. Und dessen muss man sich aber bewusst sein.
Immer wenn es um die AfD geht und um einen Rechtsruck, die Entwicklungen, Rechtsradikalismus, wird vom Osten gesprochen, von den anstehenden Landtagswahlen in Thüringen, in Sachsen, in Brandenburg. Und es ist ja auch so, dass die AfD da einfach die größte Zustimmung hat. Aber es ist ja nicht nur ein Problem des Ostens, wird aber oft so gesehen. Inwiefern ist das auch ein großer Fehler?
Ja, es ist immer mehreres. Zum einen ist die Gefahr groß, dass man auf den Osten die eigenen Probleme outsourced. Ja, also das ist bei uns alles gut und dort kommt es eben noch aus der Vergangenheit. In der DDR wurde ja immer alles entweder durch den Westen oder durch die Vergangenheit. Also alles, was nicht gut klappte, war Nazizeit oder der Westen. Und wir waren nicht dran schuld. Und ich würde das mit heute nicht so vergleichen, aber es ist natürlich so, wenn man jetzt über den Rechtsruck spricht, nirgendwo ist eine, weder auf Landesebene noch in einer größeren Stadt, noch auf Bundesebene sind also AfD oder andere Rechtsaußenparteien an der Macht. Also das, was in diesem Lande so wie der Zustand jetzt ist, haben, würde ich jetzt mal so sagen, die immer so als die demokratischen Parteien beschrieben werden, daran sind wir schuld, ja, oder wir haben das zu verantworten. Und da ist natürlich erstmal die Frage, was ist da schiefgelaufen? Und da kann man das jetzt natürlich durchbuchstabieren. Im Osten ist, glaube ich, das Problem, dass viel, also natürlich auch wirklich, das kann man ja nachweisen, dezidiert durch, es sind ja aus dem Westen die Führer da in den Osten gegangen, also jemand wie Höcke, Kubitschek, aber das soll jetzt gar keine Entlastung des Ostens sein, aber das sozusagen antiliberale, antidemokratische Dinge, die zur DNA des, sagen wir mal, Rechtsaußen gehören, treffen im Osten auf sozusagen auf einen Skeptizismus gegenüber dem Westen, dass sich sozusagen so eine Rechtsaußenideologie mit einem, ich sage es jetzt mal sehr positiv, Selbstbehauptung im Osten, dass man sagt, ich meine, wir sind der Landstrich, wo der Bevölkerung am wenigsten an Immobilien, an Land, an Betrieben gehört, wo die wenigsten sozusagen in Führungspositionen sind. Das muss man halt immer wieder sagen. Und da verbindet sich das auf eine sehr ungute Weise mit so einem, ja, mit so einem anti-westlichen Impetus, und das hilft nicht weiter. Da hat sich einfach etwas verstetigt, was viele glaubten als einen Übergang zu sehen. Und da gibt es eine große Verbitterung. Das ist jetzt so meine laienhafte Einschätzung. Ich lebe ja auch nicht im Osten. Ich lebe in Wilmersdorf und habe aber natürlich viele Kontakte und finde vieles von dieser Enttäuschung und Wut auch in mir selbst wieder, obwohl ich also ganz andere Lebensverhältnisse habe. Das äußert sich bei mir anders, und bei den allermeisten äußert sich das auch nicht so, dass man AfD wählt, aber ich meine, es wäre schon viel getan, wenn man auch mal noch mal anders über die Kriege reden würde. Also ich finde das völlig richtig, die Ukraine zu unterstützen, was sonst. Aber man muss doch genauso fragen, wie kommen wir da raus und was gibt es für Möglichkeiten, Frieden zu schließen? Wie kann eine Nachkriegsordnung überhaupt aussehen? Darüber wird nicht gesprochen. Ich glaube, dass die AfD insbesondere im Osten viel verlieren würde, wenn darüber wenigstens mal wirklich öffentlich nachgedacht wird. Das sind doch Dinge, über die man dann auch reden muss. Ich meine, wir müssen uns einfach vorstellen, da werden wirklich jeden Tag Hunderte, Tausende abgeschlachtet, zerrissen. Also das ist etwas, was man eigentlich nicht hinnehmen kann und einfach sagen, wir unterstützen das militärisch weiter, auch sonst unterstützen wir es. Aber man muss doch irgendwie mal sehen, was da passiert. Und manchmal denke ich, es liegt vielleicht auch daran, dass im Osten fast alle zur Armee mussten und irgendwie einen Schimmer davon haben, auch wenn das will, in keiner Weise damit vergleichen. Aber ich persönlich weiß, ich bin im November 81 zum Grundwehrdienst eingezogen worden, da war die Polenkrise. Und wir hatten Angst, den polnischen Genossinnen und Genossen zur Hilfe eilen zu müssen. Da ging mir schon der Arsch auf Grundeis. Also damit wäre ich innerlich auch nicht klargekommen. Und ich meine, alle, die da an die Front, dann reißt sich ja keiner dahin zu gehen. Ich meine, wie gesagt, ich finde das völlig richtig, der Ukraine zu helfen. Aber das sind so Dinge, wo für mich zu wenig öffentlich darüber gesprochen wird. Ich sage ja nicht, dass ich die richtige Lösung habe, aber dass diese Dinge mal benannt werden, das finde ich wichtig.
Also eine Alternative dazu, die Ukraine militärisch zu unterstützen, gibt es ja eigentlich nicht, finde ich.
Man muss doch irgendwie sehen, wie man da wieder rauskommt aus dem Ganzen und was realistisch ist. Und alle diese Militärexperten, die meiner Ansicht nach wirklich überzeugend argumentieren, sagen eigentlich alle, wir müssen jetzt eine Exit-Strategie finden. Und sicher wird irgendwo geredet, aber es wird hier so getan, als könnte man jetzt nicht reden. Und dieser Krieg wird vollkommen anders beurteilt als jeder andere Krieg, das finde ich aberwitzig und das wird uns noch mächtig auf die Füße fallen.
Krieg spielt auch in Ihrem Buch Zu Gast im Westen eine Rolle, insofern, dass Sie einen Kriegsgräberfriedhof besuchen, der in Mülheim an der Ruhr um die Ecke Ihres Gastschreiberdomizils liegt. Sie gehen durch die Gräber rein und beschreiben, was Sie sehen, was Sie dort vorfinden. Und dann geht es auch darum, wie Krieg eben in unsere Gegenwart hineinragt. Welche Gedanken sind Ihnen währenddessen durch den Kopf gegangen, als Sie dort waren?
Ich muss gestehen, dass wenn ich dieses Kriegsgräberzeichen sehe, mache ich eigentlich einen großen Bogen darum. Also ich gehe nicht freiwillig zu einem Kriegsgräberfriedhof, jedenfalls bisher nicht. Und ich wollte mir da nur eine Statue angucken, weil die Straße, in der ich wohnte, ist nach einem Bildhauer benannt, von dem da eben eine Statue steht, zusammenbrechender Krieger. Und die wurde 1933 aufgestellt. Und jetzt dachte ich, jetzt gehe ich da mal hin und gucke mir das an, weil wenn ich schon in dieser Straße wohne, möchte ich mal wissen, was das für jemand war, was der für Sachen gemacht hat. Und geriet dann eben auf diesen Friedhof, guckte mir diese Plastik an, die ist nicht schlecht, aber darum ging es mir dann plötzlich überhaupt nicht, sondern ich sah dann diese ganzen Gräber, die eben zum Teil auch schon verwittert waren und lief dann da und guckte mir diese ganzen Namen an und die Daten und dann tauchten dann natürlich also sowohl Erster Weltkrieg als auch Zweiter Weltkrieg. Und wenn man dann mal darauf achtet, welche Daten sich da eben finden, wie jung oder wie alt jemand war, und plötzlich steht man dann aber auch vor einem Sturmbandführer, also SS, und plötzlich stand ich vor einem unbekannt, als wäre das der Einzige, der irgendwie ungetröstet gestorben ist. Und das war schon so die Überlegung. Also wir verdrängen natürlich diesen Tod auf dem Schlachtfeld, der eben auch heute unentwegt stattfindet. Und wo ich denke, man muss doch alles tun, dass das aufhört. Und ich war dann eine Stunde da und geriet dann an einen Grabstein aus dem Ersten Weltkrieg, der, also ich muss vorher vielleicht noch sagen, es war alles so, dass das eigentlich so wie so eine Narbe, also es gab nirgendwo frische Blumen, es war alles irgendwie eingegrünt und die Steine waren bemoost und irgendwie schien die Natur sich das so allmählich wieder zu holen. Und plötzlich stand ich vor einem Stein, der überhaupt nicht verwittert war, sondern wahrscheinlich war so ein schwarzer polierter Marmor oder sowas, treu bis in den Tod und all diese Sprüche. Und dann irgendwie ein 19-jähriger Student der Theologie, der in Flandern 1914 oder 15 gefallen ist. Man muss sagen, irgendwie gefallen ist ja auch immer so ein Euphemismus. Und darunter stand dann dem heiß geliebten einzigen Sohn von seiner Mutter. So. Und wenn man sich dann so überlegt, ja, denn wie oft ist dann diese Mutter da noch zu diesem Stein gegangen und was ist in ihr vorgegangen und wird sie irgendwann die Sinnlosigkeit dieses Todes sich eingestanden haben oder hat sie vielleicht auf jemanden gehofft, der den Heldentod sozusagen doch noch stilisiert, also sprich irgendwelche Hitlers, die dann kamen. Also irgendwie, da ich überhaupt keine Erfahrung mit Kriegsgräberfriedhöfen hatte, hat mich das da doch ganz schön, ja, doch ganz schön bedrängt und bewegt.
Es ist schon überall Moos drüber gewachsen. Die Erinnerungen an diese Menschen verblassen und gleichzeitig verblassen auch die Erinnerungen an tatsächlichen Krieg, tatsächliche Gewalt. Also das, was Krieg bedeutet und was ja auf der Welt stattfindet, was wir aber hier natürlich meistens wegschieben können. Also die Spur führt auch irgendwie nach heute, ins Heute.
Ja. Naja, wir nehmen ja, also auch ich nehme ja auch nur bestimmte Kriege wahr, kriegt ja gar nicht alles mit, was an Vertreibung und an Auseinandersetzungen ist. Und natürlich steht Ukraine-Krieg, Gaza-Krieg, das ist das, wovon wir noch was mitbekommen. Aber was das wirklich heißt, also wenn man das persönlich macht, ich bin gestern in der Fasanenstraße an der jüdischen Synagoge da im Kulturzentrum vorbeigegangen und wo die ganzen Fotos der Entführten hängen und da wird einem natürlich schon anders und zugleich denkt man jetzt auch noch die Fotos der ermordeten Frauen und Kinder und aus dem Gazastreifen. Also in dem Moment, wo es persönlich wird, ist es schwer auszuhalten.
Wie viel Sorgen machen Sie sich ja aufgrund dieser ganzen Krise, der Kriege, der Konflikte, mit denen wir es auch hier innerhalb von Deutschland gerade zu tun haben? Wie viel Sorgen machen Sie sich um die Demokratie hier in Deutschland?
Naja, wenn ich jetzt irgendwie sagen mache, ich mache mir Sorgen, das ist dann so, als würde ich über so eine Sache nachdenken, von der ich gar nicht so ein Teil davon bin. Ich würde eher so sagen, dass wir, Sie und ich und viele andere da in unseren Berufen schon eine besondere Verantwortung auch haben für die Öffentlichkeit, für das öffentliche Klima. Das hängt ja nun wirklich auch unmittelbar mit Demokratie zusammen. Also ob das jetzt eine Wissensvermittlung ist oder auch die Möglichkeit des Gesprächs, des angstfreien Gedankenaustausches, des einander Zuhörens. Und da ist die Politik, der Bundestag, auch wenn von da immer große Forderungen kommen, nun alles andere als ein Vorbild. Also das müsste so eine andere Kultur bei den gewählten Volksvertretern beginnen. Das ist etwas, wofür man etwas tagtäglich versuchen muss zu tun. Und
die Debattenkultur meinen Sie jetzt vor allem?
Also ich will jetzt gar nicht so einen großen Begriff immer verwenden. Für mich ist das beim Schreiben auch immer schon wichtig, wie kriege ich das hin, dass ich die Leserinnen und Leser, die das vielleicht irgendwann mal in die Hand nehmen, gewissermaßen zu Gesprächspartnern mache, dass sie gefordert sind, ihre eigenen Erfahrungen aufzurufen, weil das, was da erzählt wird, wird klargemacht, da wird was erzählt, das hat vielleicht auch eine Stimmigkeit, das kann aber auch ganz anders sein. Und das ist mir eigentlich immer wichtig geworden, dass sozusagen die Souveränität denen, die sich damit beschäftigen, also dass mein Gegenüber auch immer die Souveränität dazugestanden wird, auch mich zu beurteilen. Und das fängt bei deinem tagtäglichen Schreiben an und setzt sich natürlich jetzt fort. Natürlich überlegt man sich jetzt irgendwie mit Ukraine oder darüber jetzt, habe ich da jetzt zu viel gesagt, hätte ich da was anderes sagen sollen und sowas. Das geht natürlich in einem rum und das sollte es nicht. Das sollte schon irgendwie ein angstfreier Raum sein, durchaus einer, in dem man nicht irgendwie einfach ablädt, wo es schon auch um eine Verantwortlichkeit geht, aber wo man halt auch etwas begründen und vertreten darf, muss, was nicht Mehrheitsmeinung ist.
Aber haben Sie das Gefühl, das geht nicht mehr?
Nein, wir praktizieren das ja hier gerade. Nein, deshalb sage ich, das ist ja unsere Aufgabe, das zu tun und aber auch darauf zu achten, dass das möglich ist. Also ich habe das Privileg, dass Sie mich fragen und dass andere mich fragen, aber es gibt, glaube ich, viele, wo ich sagen würde, da sollte mal auch mal ein Mikro hingehalten werden.
Wir empfehlen uns in diesem Podcast, in Orte und Worte, Bücher. Bücher, die wir gerade lesen, die wir gerade gelesen haben oder die mal irgendwann im Leben für uns wichtig waren oder sind. Ich bringe ein Buch mit, mein Gast bringt ein Buch mit. Welches Buch würden Sie gerne empfehlen?
Also das ist schon im letzten Jahr erschienen von Olga Martinova, Gespräche über die Trauer. Ich habe das sehr, sehr langsam gelesen, weil ich glaube, man kann das gar nicht schnell lesen, und habe mich aber eigentlich fast immer jeden Abend gefreut, jetzt irgendwie nochmal 5-6 Seiten weiter zu lesen. Also wie das schon sagt, es geht um die Trauer, um ihren, ich glaube 2018 oder 2019 verstorbenen Mann, Oleg Jurjew, und wie wird man mit so einem Tod fertig oder eben nicht fertig, und also diese Ungeheuerlichkeit des Sterbens. Und das finde ich so ein großartiges Buch, weil es einen ganz nah heranführt, ohne dass man den Eindruck hat, man überschreitet jetzt so die Schwelle zum irgendwie Privaten. So. Aber es ist also alles so gestaltet, so einsichtig. Und ja, also ich habe selten etwas, oder könnte gar nicht sagen, dass ich etwas gelesen habe, wo man dem Tod so nahe kommt und ohne dass es einen niederdrückt. Also es ist so eine Erkenntnis, und andererseits ist man froh, das zu lesen, und es macht einen irgendwie stärker, lässt einen lebensfreudiger zurück, und es steckt eben auch voller Geschichten und Betrachtungen, und aber man muss es, also ich konnte es nur langsam lesen, das ist nichts zum Wegschmökern. Und es ist jetzt auch in diesem Jahr ihr Gedichtband, der das auch in ähnlicher Weise auf eine ganz andere Art umkreist, so eine, ich würde jetzt so sagen, wie so eine lyrische Fortsetzung. Also für mich gehören die beiden Bücher auch zusammen. Das hat mich sehr, also wie alle Bücher von ihr, aber die beiden irgendwie besonders beeindruckt und ganz nah gekommen.
Das klingt auf jeden Fall nach einer sehr prägenden Leseerfahrung, für die man sich Zeit nehmen sollte. Das werde ich mal tun. Ich habe ein Buch mitgebracht, das heißt Meine Katze Jugoslawien. Das ist von Pajtim Statovci. Das ist ein Autor, der 1992 geboren wurde im Kosovo und als Kind mit seinen Eltern nach Finnland emigriert ist. Er schreibt in seinem Roman, das ist sein Debütroman, der allerdings schon vor 10 Jahren in Finnland erschienen ist und erst jetzt auf Deutsch eben bei uns, übersetzt von Stefan Moster. Er schreibt über Flucht, Gewalt, Erfahrungen, Identitätssuche. Es geht um einen jungen Mann im heutigen Helsinki. Er steht auf Männer, entdeckt seine sexuelle Identität und kämpft aber gleichzeitig auch mit seinen Wurzeln, mit einem sehr patriarchalen Elternhaus, einem gewaltsamen Vater. Und seine Geschichte wird verschränkt mit der Geschichte seiner Mutter. Also es geht auch zurück in die 80er Jahre und es wird ihre Geschichte auch erzählt. Das Aufwachsen in einem Bergdorf im Kosovo. Sie wird verheiratet, bekommt 5 Kinder und dann geht es eben aus dem Kosovo nach Finnland. Das Interessante an diesem Text, an dieser Geschichte ist, dass Pajtim Statovci auch ganz fantastische und fast fabelhafte Elemente einbaut. Diese ganze Erzählstruktur spiegelt das wider, womit eigentlich die Hauptfiguren alle kämpfen, nämlich mit einer sehr wackelig gewordenen Identität oder einer Identität, die sich eben nur schwer finden lässt. Und das fand ich eine ganz reizvolle Art zu erzählen, eine sehr frische Perspektive auf dieses Thema Einwanderung und Migration, Wurzeln. Hat mich sehr beeindruckt, dieser Roman.
Ich glaube, ich habe davon sogar schon gehört. Ja. Ich finde das sehr interessant, diese Verschränkung von kosovarischer Erfahrung mit finnischer Erfahrung. Das ist aber, glaube ich, so sehr zeichenhaft für unsere Zeit. Da steht ein Fuchs, da guckt uns jetzt ein Fuchs zu, mitten in Kreuzberg.
Ein ganz schlanker, oder um nicht zu sagen dünner, Fuchs.
Der hat kaum Pommes abbekommen von da drüben.
Wir sitzen hier immer noch auf diesem idyllischen Friedhof. Ich habe fast vergessen, dass hier nur ein paar Meter weiter hinter dieser Mauer da vorne der tosende Mehringdamm sich befindet. Oder? Es ist hier wirklich eine... Hier
sozusagen, wo sich Fuchs und hoffentlich noch Kaninchen gute Nacht sagen. Das Verrückte in Berlin ist, dass es plötzlich so ein Ort ist, wo rausgenommen, wie so exterritorial und irgendwie doch schön.
Vielen Dank.
Einen schönen Sommer. Dankeschön.
Nadine war mit Ingo Schulze unterwegs im Westen von Berlin und hat mit ihm über sein neues Buch gesprochen. Zu Gast im Westen heißt es, Aufzeichnungen aus dem Ruhrgebiet. Ja, erst gab es Currywurst und dann gab es Füchse auf Gräbern, Nadine.
Ja, wir mussten umziehen. Es war ein wahnsinnig heißer Tag, als wir uns getroffen haben. Ende Juni war das. Es waren um die 30 Grad. Wir standen nämlich da an Stehtischen bei Curry 36 und das Ganze ist überdacht. Und dann gibt es an den Seiten auch noch teilweise so Plastikplanen. Und es war einfach wahnsinnig stickig und auch laut. Also sind wir dann einfach ein paar Meter weiter gegangen und haben uns auf den Dreifaltigkeitsfriedhof geflüchtet und uns dort auf eine Bank gesetzt. Zufälligerweise ist das der Friedhof, wo Felix Mendelssohn Bartholdy bestattet ist. Das wusste Ingo Schulze sofort, aber das nur am Rande. Wir waren dann wirklich froh über diese ruhige Oase direkt am vielbefahrenen Mehringdamm, nur getrennt durch eine Mauer mitten in Berlin-Kreuzberg. Und es war dann auch gar nicht so leicht, sich da zu lösen von der Bank.
Also ich möchte jetzt auf jeden Fall nach diesem Gespräch das Buch lesen, wobei ich sagen muss, das Ruhrgebiet gehörte bisher eigentlich nicht so wirklich zu meinen Interessensgebieten. Aber nach diesem Gespräch denke ich, ja, kann ich auch mal hinfahren.
Ja, und auch wer jetzt nicht sofort vielleicht ins Ruhrgebiet fahren möchte, also das Buch ist schon natürlich ein Porträt des Ruhrpotts und seiner Menschen. Aber es weist auch darüber hinaus und erzählt auch ein Stück deutscher Geschichte und Gegenwart. Also die Probleme in der Brennpunktschule in Duisburg-Marxloh, die gibt es auch hier in Berlin. Man könnte sich aber vielleicht von den Projekten da und den Lösungsansätzen etwas abgucken. Der Umgang mit der NS-Vergangenheit, der Blick auf Arbeiterkämpfe und eben den Strukturwandel da im Ruhrgebiet und die Mühen der Lokalpolitik, das geht ja wirklich alle an. Stark finde ich, wie Ingo Schulze über all das schreibt. Er guckt nämlich auf sich selbst immer etwas ironisch, also sehr humorvoll und mit Distanz beobachtet er und nimmt seine Gesprächspartner aber wirklich immer ernst dabei. Also es liest sich auch gut, jedes Kapitel steht für sich und kann auch einzeln in Häppchen verkostet werden. Also eignet sich auch wunderbar für die Currywurst-Lektüre zwischendurch. Vielleicht auch eine vegetarische Anedore.
Ja, das wäre, glaube ich, eher meins.
Aber das Buch ist auf jeden Fall gehaltvoller als eine Currywurst und gleichzeitig nicht ganz so schwer verdaulich.
Zu Gast im Westen heißt das neue Buch von Ingo Schulze, hat 344 Seiten und ist bei Wallstein erschienen. Alle Bücher, die im Podcast vorkommen, auch die Tipps von Nadine und Ingo Schulze, findet ihr in den Shownotes und im Internet bei Radio 3 und RBB 24 Inforadio.
Orte und Worte gibt es immer donnerstags auf den Podcast-Plattformen, zum Beispiel in der ARD-Audiothek. Und dort findet ihr auch den Nachrichten-Podcast der Tagesschau. 15 Minuten heißt der. Immer morgens ab 6 Uhr, Montag bis Freitag, ist er eben in der ARD-Audiothek zu finden. Und aus verschiedenen Blickwinkeln, aus Ost und West, Süd und Nord, schauen die Hosts hier auf die Themen des Tages. Immer mit der Frage im Hinterkopf, was haben die Nachrichten eigentlich mit einem selbst, mit dem Leben, mit dem Alltag von uns zu tun?
Wir sagen Tschüss für heute. Ich bin Anne-Dore Krohn.
Und ich bin Nadine Kreuzhaler. Tschüss.
Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Redaktion Nadine Kreuzhaler. Technik Sabine Dressler. Sounddesign Robin Rudolph. Eine Produktion von Radio 3 und RBB 24 Inforadio.